Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice.
Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
Dejan und Gregor. Fragen nach Frieden.
Ein wunderschönes Hallo euch allen zur neuen Episode von Dejan und Gregor. Und natürlich bin ich nicht alleine heute, sondern Gregor, du bist natürlich auch wieder dabei. Hallo Gregor.
Hallo Dejan, einen schönen guten Morgen und allen da draußen ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2026.
Das wünsche ich euch auch und wir hoffen mal, dass es ein gutes Jahr wird. Wir haben, glaube ich, die Stimme zu Beginn alle erkannt mittlerweile, dieses leicht Nasale, das war der US-Präsident Donald Trump mit zwei Äußerungen vor der Presse zu der Sache in Venezuela und zu der Sache mit Grönland. Wir übersetzen das nicht, sondern wir lassen das kurz zusammenfassen, worum es da geht, für alle, die da vielleicht nicht auf dem aktuellen Stand sind.
Bei einem US-Militärangriff auf Venezuela am 3. Januar war Venezuela-Staatschef Maduro mitsamt seiner Ehefrau gefangen genommen worden. Das hatte US-Präsident Donald Trump bekannt gegeben. Maduro sei zusammen mit seiner Ehefrau aus dem südamerikanischen Land ausgeflogen worden, hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. Im Streit um das zum Königreich Dänemark gehörende Grönland sendet die US-Regierung widersprüchliche Signale. Das Weiße Haus schließt einen Militäreinsatz ausdrücklich nicht aus, während Außenminister Marco Rubio Berichten zufolge von einem Kauf der autonomen Arktisinsel spricht. Präsident Donald Trumps Sprecherin Caroline Leavitt erklärte zum amerikanischen Anspruch auf Grönland am Dienstagabend, der Präsident und sein Team erörtern eine Reihe von Optionen, um dieses wichtige außenpolitische Ziel zu erreichen. Und selbstverständlich steht dem Oberbefehlshaber der Einsatz des US-Militärs jederzeit als Option zur Verfügung.
Das waren Infos, die wir haben von der Seite der Tagesschau, tagesschau.de. Und wir zeichnen diesen Podcast auf am Mittwoch, den 14. Januar um 8.45 Uhr. Das ist insofern wichtig, weil wir das tun, also vor dem Treffen des dänischen Außenministers heute in Washington mit dem US-Vizepräsident J.D. Vance und dem US-Außenminister Marco Rubio. Also wir können noch nicht darauf eingehen, was da eventuell bei rauskommen wird. Und wir halten uns jetzt gar nicht lange mit der Vorrede auf, sondern wir gehen direkt rein in unsere erste Kategorie.
Fragen nach drinnen.
Gregor, du warst ein bisschen, ich sage mal, überrascht, als du im neuen Jahr oder nach Weihnachten die Nachrichten wieder angeschaltet hast.
Ja, ich war zwischen den Jahren offline. Ich mache das immer oder versuche das zu machen im Zeitraum des Winters, also der Weihnachtszeit, mal eine Woche, anderthalb Wochen. Und auch im Sommer versuche ich das, wenn ich Urlaub habe, Nachrichten-Detox zu machen, weil ich ja ansonsten beruflich versuche, sehr eng dran zu sein an dem, was passiert. Und dann gönne ich mir immer mal eine Pause. Und tatsächlich ist mir das im Fall von Venezuela gar nicht ganz gelungen, sondern irgendwie über die sozialen Medienkanäle hat es sich dann doch bis zu mir geschafft, dieses Thema. Und das war quasi mein Nachrichteneinstieg dann gleichzeitig im Jahr 2026, dass ich mitbekommen habe, dass die USA gerade Venezuela angegriffen hat, beziehungsweise in einer Blitzaktion dann den venezuelischen Präsidenten, / Diktator, wie das üblicherweise in den Medien ja direkt formuliert wird, da gekidnappt hat.
Und du hast gedacht, oh nein, das neue Jahr geht genauso weiter, wie das alte aufgehört hat.
Also zuerst mal war ich, glaube ich, überfordert, weil ich so aus dem Nichts kam. Ne? Also ich war nicht darauf eingestellt, dass mich Nachrichten erreichen. Und dann hat es das doch zu mir geschafft. Und eigentlich ärgere ich mich immer, wenn dann eine Nachricht kommt. Und dann habe ich mich erschreckt, also zum einen darüber, was da gerade passiert. Und das war aber nur ein sehr kurzes Erschrecken und hat gleichzeitig dann das zweite Erschrecken darüber ausgelöst, dass ich eigentlich gar nicht verwundert bin, dass das passiert. Also es hat mich jetzt nicht umgehauen, das war nichts Undenkbares, dass Trump irgendwie jetzt mal in dieser Art und Weise agiert oder dass die USA in dieser Art und Weise agiert. Und ich hatte so den Eindruck, ja, das ist halt das, was jetzt als nächstes passiert. Und dass mich das so in Anführungsstrichen fast kalt lässt, ne? Dass ich da keine große Verwunderung hat, das hat mich dann wieder irgendwie über mich selbst erschreckt, weil das so zeigt, was ich inzwischen gewohnt bin, irgendwie an Negativnachrichten, an eigentlichen No-Go-Nachrichten und wie sehr das zum Alltag geworden ist, Dinge zu hören, die eigentlich unhörbar sind.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich erschreckend, ne, wenn du sagst, es hat mich gar nicht mehr groß gewundert, ich habe das eigentlich erwartet. Ne. So weit ist man mittlerweile, dass man denkt, ne, was ist denn jetzt passiert? Ach ja, okay, ne, ja, das musste ja irgendwann so kommen. So geht es mir auch, wenn ich morgens irgendwie die Nachrichten anschalte, dass ich gespannt bin im negativen Sinn, was ist denn jetzt wieder passiert? Und ich erwarte eigentlich fast nur noch Negatives. Und wenn es dann kommt, dann denke, ja, okay, ist eigentlich nur der nächste irgendwie konsequente Schritt. Und ich bin ja jemand, der irgendwie von Berufswegen Hoffnung verbreiten soll. Und ich ertappe mich dabei, dass ich immer öfter da sitze und denke, es fällt mir schwer, noch Hoffnung zu generieren, sozusagen. Oder wo soll diese Hoffnung herkommen? Denn mit Blick auf die weltpolitische Lage denke ich, ich weiß wirklich nicht, wo wir in einem Jahr stehen. Ne? Also Venezuela, Grönland, was kommt als nächstes? Ne? Wird es irgendwann so sein, dass Russland, Amerika, China, vielleicht noch Indien sich die Welt untereinander aufteilen? Und da muss man halt gucken, wo man, zu welchem Teil man gerade gehört. Ne? Denn letzten Endes ist es ja so, diese regelbasierte Weltordnung, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen, ist die Frage, ob die so für die Mächte aktuell ist oder gilt, die militärisch stark genug sind, die auch zu umgehen. Das ist so meine Frage in letzter Zeit. Da ertappe ich mich dabei immer nihilistischer zu denken, haben wir überhaupt noch so eine gewisse Weltordnung, die auf Regeln basiert? Oder ist es letzten Endes doch das Recht des Stärkeren? Und war es das vielleicht sogar immer?
Ja, ich finde, das ist eine total interessante Frage, ne? Und ich glaube, das geht ganz vielen Personen so, dass man so eine nihilistische Haltung entwickelt. Und das, was ich jetzt zwischen den Jahren gemacht habe, mich mal für einen kurzen Zeitraum von den Nachrichten fernzuhalten, ist ja was eine ganze Reihe von Personen inzwischen sehr kontinuierlich tut, weil es kaum noch auszuhalten ist, ne? Und ich habe jetzt Anfang des Jahres war ich bei einer Geburtstagsfeier, habe mich da mit einer jungen Künstlerin unterhalten, die sehr klar sagte, also ich habe überhaupt keine Perspektive mehr für die Zukunft, wenn ich anschaue, wer regiert und hat dann benannt Trump und Merz, alte weiße Männer, die alle in ihren Worten Dreck am Stecken haben. Ja. Was ist da noch zu erwarten? Und ich glaube, diese Grundfrage von, in welche Zukunft gehen wir, also was haben wir eigentlich für eine Hoffnung, da werden wir gleich sicher auch im dritten Teil nochmal drauf schauen, ist aber natürlich eine Frage, die mit uns allen was macht.
Auf jeden Fall. Und die etwas sehr, sehr Wesentliches mit uns macht. Das ist ja irgendwie was sehr Existenzielles, die Hoffnung, die man hat oder die man hoffentlich hat. Und was ist das für eine Hoffnung oder hat man wirklich keine mehr? Ich glaube, wenn wirklich die Hoffnung mal komplett flöten geht, ist das eine sehr, sehr bedrohliche Situation. Ich versuche mir dann klarzumachen, dass das, was wir jetzt in Venezuela zum Beispiel erleben oder erlebt haben, dass das so neu in der Sache ja nicht ist. Die Kommunikation darüber ist bei Donald Trump halt sehr, sehr rabiat. Ne? Aber Bush Senior zum Beispiel hat 1989 war das ja Ähnliches gemacht in Panama mit dem General Noriega und den aus dem Amt entfernt. Oder Golfkrieg 2, ich erinnere mich noch an, ich glaube, das war damals sogar eine Live-Übertragung, wo Colin Powell, damals US-Außenminister, da vor der UNO gesprochen hat und Bilder gezeigt hat von Aufklärungseinheiten der Amerikaner und gesagt hat, da ist ein Gebäude, da ist eine Fahrzeugbewegung, da sind bestimmt Chemielabore, da werden Massenvernichtungswaffen hergestellt und wir müssen unbedingt das verhindern und müssen Krieg gegen den Irak führen. Und hat ja im Nachhinein auch zugegeben, dass das so alles gar nicht gewesen ist. Und dann denke ich, gut, was der Trump jetzt macht, hat es im Grunde genommen auch schon länger gegeben. Nur der Trump macht sich nicht mehr so viel Mühe, die Welt von gegenteiligen Intentionen zu überzeugen. Der macht keine PowerPoint-Präsentation mehr, in Anführungsstrichen, vor der UNO und sagt, hier, da werden viele Drogen geschmuggelt von Venezuela nach Amerika und das müssen wir unterbinden. Sondern der sagt, ja, da kommen viele Drogen. Dann werden ein paar angebliche Drogenkurierboote beschossen und dann gehen wir da rein.
Und fertig.
Und fertig, ja. Und ich meine mal ganz, ich bin jetzt kein Militärexperte und jetzt mal unabhängig davon, wie man das bewertet, das scheint ja für mich als Laie doch eine sehr effektive, sehr professionelle, aus militärischer Sicht sehr gut ausgeführte Aktion gewesen zu sein. Gut vorbereitet, ja. Effektiv durchgeführt und Ende.
Ja, tatsächlich habe ich mit genau so einem Statement in Social Media von Venezuela erfahren. Ich folge da einigen Militärbloggern und einer davon hat einen Kommentar genau in die Richtung abgegeben und hat gesagt, was USA gerade in Venezuela gemacht hat, hocheffizient, Putin, schau her, so macht man's. Ja. Also was ja auch ein Zynismus ist, der da drin ist. Ne? Putin, schau her, so macht man's, hier kannst du noch was lernen. Und das ist so völlig abgedockt von der Wirklichkeit derer, die das betrifft. Und das erschreckt mich jetzt doch wieder, weil das tatsächlich ja der Standard irgendwie ist. Also wir reden jetzt darüber, war das eine effiziente Aktion? Wir reden gleich noch drüber, wie ist das völkerrechtlich und so weiter. Aber der Blick darauf, dass da in Anführungsstrichen nur irgendwie ein paar Dutzend Menschen gestorben sind, der geht ganz schnell verloren. Und auch ein paar Dutzend Menschen sind trotzdem Leben, die jetzt beendet worden sind. Also das ist irgendwie krass, dass wir das dann ganz schnell auch gar nicht wahrnehmen.
Gut, aber du hast es schon angerissen. Die zweite Kategorie. Sollen wir rübergehen in die zweite Kategorie?
Ja, sehr gerne.
Fragen nach dazwischen.
Ja, wir haben es ja eben im ersten Teil schon häufiger genannt, die sogenannte regelbasierte Weltordnung, und haben unsere Fragen dazu geäußert. Gregor, wie siehst du das? Haben wir noch eine regelbasierte Weltordnung?
De jure ja. Also nach dem Gesetz gibt es Regeln, gibt es internationale Völkerrecht, das ist stabil. Zumindest stabil in dem, dass es geschrieben ist, ne, und seine Gültigkeit hat. Und die Frage, um die es natürlich gerade geht, ist, wer hält sich da eigentlich noch dran? Und sind diejenigen, die in der Lage sind, Macht auszuüben, dann, obwohl sie dem Völkerrecht ja formal zugestimmt haben, eben innerlich doch nicht so dran gebunden und gehen einfach über alles hinweg. Und wir haben ja in der Vergangenheit immer gesehen, dass zum Beispiel Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine immer versucht hat, öffentlich zu rechtfertigen, dass es dem Völkerrecht entspreche. Und mein Eindruck ist, dass das aber, wie du es gerade schon beschrieben hast, veränderte Kommunikation bei Trump eigentlich rückläufig ist und dass wir tatsächlich immer mehr auch in so ein öffentliches Agieren kommen, wo das gar nicht mehr so die Rolle spielt. Und eigentlich zeigt sich da nur was von einer Wirklichkeit, die möglicherweise schon längst da ist.
Ja, oder die auch in der Vergangenheit schon immer da gewesen ist. Es gibt ja Leute, die sagen, das hat im Grunde genommen immer nur de jure existiert. Und wenn die mächtigen Nationen damit konform gegangen sind, dann war das deswegen, weil sie in dem jeweiligen Moment, in der jeweiligen Zeitspanne kein Bedürfnis hatten, andere Interessen durchzusetzen. Also dann war das quasi Zufall, dass ihr Verhalten dem Völkerrecht entsprochen hat. Und wenn sie andere Interessen hatten, dann wurde das eben auch mal gebrochen oder wurde gebogen und so weiter. Und wenn man jetzt auf Grönland guckt, wir haben das am Anfang in dem Einspieler gehabt und auch schon kurz thematisiert. Ungeachtet dessen, was da heute vielleicht bei rauskommt, bei dem Gespräch des dänischen Außenministers mit den US-Vertretern, ich glaube nicht, dass da besonders viel Positives bei rauskommen wird. Was will man denn machen, wenn Donald Trump sagt, wir wollen das haben? Wir wollen nicht Russland und China als Nachbarn haben, die sich das sonst holen, wo Sicherheitsexperten sagen, das ist weit hergeholt, dass da diese Bedrohung bestünde, dass Russland oder China sich sonst Grönland holen. Was wollen wir denn machen? Er hat ja gesagt, er würde es gerne auf die weiche Art machen und wenn das nicht geht, dann machen wir es halt auf die harte Art. Dann machen wir es halt auf die harte Art und Weise. Und ich frage mich, was für Hebel hat man, um das zu verhindern? Nein, da kann man mit Völkerrecht, was es auf dem Vertrag, auf dem Papier gibt, wedeln und sagen, hier, das ist aber nicht okay. Und er sagt, ist mir egal. Ihr könnt uns ja versuchen, dran zu hindern. Dann macht mal.
Das ist eine gute Frage und ich hätte da gern eine Antwort drauf. Was macht man da jetzt dagegen? Ich habe leider keine Antwort. Ich kann nur weiter fragen und würde gern mal dahin schauen, was bedeutet das eigentlich für das Sicherheitsverständnis, in dem wir jetzt unterwegs sind. Wir haben ja zumindest in der Breite das Verständnis, dass die NATO unsere Sicherheit gegen Russland zum Beispiel sicherstellt oder verfügbar macht. Und jetzt ist Trump seit längerer Zeit daran interessiert, quasi einen Völkerrechtsbruch innerhalb dieses NATO-Bündnisses zu begehen, wie du gesagt hast, auf die weiche Tour, wenn es geht, wenn nicht dann eben auf die harte Tour, will sich Grönland einverleiben. Und was bedeutet das dann für das Vertrauen, was es in diesem Bündnis zueinander gibt? Das ist ja eine Frage, die ganz massiv ist. Also wenn da quasi die regelbasierte Weltordnung nichts mehr gilt, in diesem Miteinander, dann wird von vielen Beobachtern, und ich teile das, eigentlich eingeschätzt, dass dann das Prinzip NATO, das Prinzip gemeinsame Verteidigung, eigentlich nichts mehr taugen kann.
Und dem würde ich zustimmen. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wie soll die NATO dann, oder das, was davon übrig ist, oder wie sollte ein anderes Militärbündnis aussehen, ohne die USA? Denn die NATO braucht die USA ja viel mehr als umgekehrt. Mich erinnert das, was der Trump macht, an einen Song, der vor ein paar Jahren in den Charts war, an Wildberry Lillet von Nina Chuba, die das natürlich in einem ganz anderen Kontext thematisiert hat. Aber ich zitiere da mal kurz draus. Für die Leute, die es nicht kennen, ich will Immos, ich will Dollars, ich will fliegen wie bei Marble zum Frühstück Canapés und ein Wildberry Lillet. Ich habe Hunger, also nehme ich mir alles vom Buffet. Und das ist der entscheidende Satz, an den ich ganz oft denken muss. Das lenkt dieses Thema jetzt auf die gesellschaftliche Situation. Das ist, wie gesagt, in einem ganz anderen Kontext geschrieben worden und gemeint. Aber vom Prinzip her ist das eine Haltung, die ich immer häufiger auch in der Gesellschaft erlebe und die ist vielleicht, wenn man jetzt böse formulieren würde, gar nicht so sehr anders als die von Donald Trump, nur dass er halt andere Möglichkeiten hat. Ne? Ich habe Hunger und ich nehme mir alles vom Buffet und es ist mir völlig egal, ob links und rechts von mir noch Leute stehen, die vielleicht auch Hunger haben. Ich nehme mir einfach alles und ich brauche das vielleicht gar nicht alles, um satt zu werden, aber ich nehme das und dann bin ich safe und dann esse ich das und bis ich satt bin und dann bleibt vielleicht auch ganz viel übrig. Und das schmeiße ich dann weg. Das hätte andere Leute auch satt gemacht, aber das ist mir egal. Ich habe Hunger, also nehme ich mir das. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe den Eindruck, das ist im Grunde genommen keine so viel andere Haltung in weiten Teilen der Gesellschaft mittlerweile als die von Donald Trump. Nur, dass die Möglichkeiten der einzelnen Individuen halt kleiner sind oder unterschiedlich groß sind. Nicht jeder von uns kann sagen, ich will die Insel Grönland haben, also nehme ich mir die. Donald Trump kann das, aber jeder von uns kann sagen, ich will für mich den größtmöglichen Vorteil rausholen, ohne links und rechts zu gucken, also mache ich das.
Ich glaube, das hat was damit zu tun, was wir gerade schon im ersten Teil gesagt haben. Ne? Wenn wir keine Hoffnung haben, dass das Gemeinsame funktioniert, was bleibt dann? Also dann ist, glaube ich, dieser Wink dahin zu sagen, okay, wenn das Gemeinsame nicht funktioniert, dann schaut jeder, dass für sich selber gesorgt ist.
Und dann ist ja auch für alle gesorgt. Ne? Gibt's also ja
die Logik.
Spruch.
genau die Logik, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ich glaube, das ist dann unglaublich schnell da. Und wenn wir das auf der Bühne der Weltpolitik sehen, dass die Welt so funktioniert und eben der Glaube daran, dass es sowas gibt wie Regeln, an die wir uns gemeinsam halten, auf die wir uns verständigt haben, wenn das zurückgeht, dann, glaube ich, wächst auf der anderen Seite automatisch der Egoismus. Das ist ja auch das, was zum Beispiel die Logik von Personen ist, die sich irgendwie auf den Weltuntergang vorbereiten, so die Prepper-Logik. Ja, ich gucke, dass ich mich selber abschließe, dass mein Keller vollgelagert ist mit Konserven und so weiter. Und ich im Ernstfall noch irgendwie zurechtkomme.
Ja.
Ich habe während der Corona-Zeit, ne, das war ja auch so ein kurzer Moment, wo dieser Egoismus groß geworden ist, mal ein Meme gesehen, wo ein Foto war, wie in einem Fenster Richtung Straße ein Stapel von Klopapierrollen waren. Und dann der Spruch dazu: Ich hasse es, wenn die Nachbarn ihren Reichtum zeigen.
Ja.
Ja, und es beinhaltet ja dieses, in der Notsituation, ich denke an mich, wenn jeder an sich denkt, ist
auch an alle
für
gedacht.
Sich selber gesorgt. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Riesenfrage, der wir gesellschaftlich begegnen müssen. Wie gelingt es uns eigentlich, weg von dieser Desolidarisierung zu kommen, wieder hin auf ein Gemeinsames zu schauen?
Genau, das ist, finde ich, ein gutes Stichwort, Desolidarisierung. Das passt auch zu dem, finde ich, was der Bundespräsident gesagt hat, dass wir irgendwie alles dafür tun müssen, dass die Welt sich nicht in eine Räuberhöhle verwandelt. Und natürlich können wir als einzelne Menschen nichts dazu beitragen, dass was mit Grönland passiert oder was in Venezuela passiert ist. Aber ich denke, was wir machen können, ist bei uns irgendwie anzufangen. Und da nehme ich mich gar nicht aus. Also ich bin natürlich auch nicht frei, immer von dem Denken zu sagen, naja, erstmal gucke ich, dass ich irgendwie meine Schäfchen ins Trockene kriege. Und dann erst gucke ich, ob andere auch ihre Schäfchen im Trockenen haben, beziehungsweise helfe ich denen, ihre Schäfchen ins Trockene zu kriegen. Das ist das, was wir tun können, diese Solidarität aufrechtzuerhalten oder neu zu leben, damit unsere Gesellschaft, egal was um uns herum passiert, aber damit unsere Gesellschaft zumindest nicht den Bach runtergeht. Denn das die Gefahr sehe ich dann schon sehr stark. Ich meine, wenn du nach Amerika guckst, es kommt mir immer so ein bisschen vor wie eine Zeitreise. Das ist ja Kapitalismus in meiner Meinung nach im Endstadium. Also das ist wirklich eine völlig entsolidarisierte Gesellschaft, so kommt es mir manchmal vor. Und in so einer Gesellschaft will ich nicht leben.
Ich glaube, die große Schwierigkeit ist, dass wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten die Rahmenbedingungen dafür geschaffen haben, dass jetzt alles in die Richtung läuft. Wir haben ein Konsumsystem, was auf ultimative Individualität ausgerichtet ist. Also wir haben jeweils all das, was wir für uns brauchen, auch für uns allein. Könnte man ja viele Dinge auch anders denken. Jeder hat sein eigenes Auto, ich auch, und ich genieße das. Jeder hat seine eigene Waschmaschine. Wir gehen nicht in den öffentlichen Waschsalon, jeder hat seinen eigenen Rasenmäher, den man wahrscheinlich genauso gut mit dem Nachbarn teilen könnte. Und wir haben ganz viele Dinge, die wir quasi nur für uns in Anspruch nehmen, auch ressourcenmäßig nur für uns in Anspruch nehmen. Und damit geht ja einher, dass wir uns immer weiter individualisieren. Und das ist natürlich eine perfekte Grundlage dafür, dann zu sagen, ja, ich komme ja auch ganz gut für mich alleine zurecht und dann sorge ich noch dafür, dass meine Schäfchen im Trocken sind, wie du es formuliert hast.
Ja, stimme ich dir in allem zu.
Und ich glaube, das, was wir bräuchten, um dem entgegenzuwirken, und ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich eine Ahnung, wie das passieren kann, ist, dass wir wirklich in Schwenk auch in diesem System bräuchten. Also wir bräuchten auch einen Schwenk in unserem Konsumsystem, brauchen da eine veränderte Wirklichkeit. Und da gibt es ja vor allen Dingen in der Öko-Bewegung zum Beispiel ganz viele Denkströmungen, die daran denken, wie kann das eigentlich passieren, dass wir wieder zum gemeinschaftlichen Konsum kommen, ja, dass wir wieder gemeinsam Ressourcen brauchen und dadurch enorm Ressourcen, auch was die Ökologie angeht, sparen. Aber da zeigt sich, finde ich, dass das alles miteinander zu tun hat. Also der Hyperindividualismus im Konsum, der klimaschädlich ist, wirkt sich genauso negativ auf unser Zusammenleben aus, ermöglicht auch, dass dann Positionen wie die von Trump total gut hörbar sind. Und da sind wir eigentlich in einer totalen Bewegung in eine Richtung, ne?
Absolut. Und die Frage, wie wir das hinkriegen, hängt vielleicht im Kern mit der Hoffnung zusammen, die man hat darauf überhaupt. Und damit können wir überleiten zu unserer dritten und letzten Kategorie.
Fragen nach drumrum.
Ja, Gregor, du hast es angesprochen. Du weißt nicht, wie das gelingen soll, dieser Schwenk auch innerhalb der Gesellschaft. Aber was ist deine Hoffnung, die dich antreibt? Ich meine, du überlegst ja noch daran und du machst dir Gedanken darüber. Das heißt, da ist ja noch eine Hoffnung auf einen besseren Zustand vorhanden.
Ja, die habe ich schon. Und die ist, ich glaube, zum einen erfahrungsbasiert, erfahrungsgespeist, weil, ich nehme jetzt wieder Corona als Beispiel, auf der einen Seite vielleicht die Notsituation, die es damals gab, in manchen Personen das Schlechteste hervorgebracht habe. Siehe mein Meme mit den Klopapierrollen im Fenster. Ne? Schau mal, was ich da habe. Und auf der anderen Seite das natürlich auch eine unglaublich große Solidarität hervorgebracht hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel oft an die Bilder von den Straßenkonzerten. Ich glaube, es war in Venedig, wo auf Balkonen Musiker gespielt haben und die Fenster offen standen und Menschen sich gegenseitig Freude gemacht haben, oder die enorme Unterstützung, die es für vulnerable Gruppen in dieser Zeit gab, ganz freiwillig. Oder da könnte ich auch an den Beginn des Ukraine-Kriegs und an die enorme Aufnahmebereitschaft in unserer Gesellschaft denken, oder an 2015, als die vielen Geflüchteten aus Syrien ankamen und es eine gigantische Aufnahmebereitschaft gibt. Also so diese Erfahrung, dieser Blick in diese Richtung, dass es ganz viel Solidarität in Notsituationen gibt und im Ernstfall unheimlich viel da ist, wo schlicht Menschlichkeit sichtbar wird. Das ist mal der praxisgesättigte Anteil.
Ja, mir geht's ähnlich. Also ich habe jetzt letztens, als so viel Schnee gefallen ist in Norddeutschland, ein Video gesehen, da war auf einer Brücke in Hamburg, da waren ganz viele auf dem Geländer der Brücke, es war so ein steinernes Geländer, da waren ganz viele kleine Schneemänner, Schneeskulpturen gebaut worden von verschiedenen Leuten anscheinend. Und dann gibt es ein Video von einem Mann, der darüber läuft und die einfach alle kaputt macht. Ich meine, das geht ja auch relativ schnell, ne, so Schneefiguren kaputt zu machen. Der hat einfach seinen Arm ausgefahren, links und rechts gewischt und dann waren die alle weg. Und dann gab es einen Flashmob, wo sich Leute zusammengetan haben, sich auf der Brücke verabredet haben, als noch genug Schnee da war, und einfach neue Skulpturen gebaut haben. Und das ist so ein bisschen viral gegangen. Und das fand ich ein ganz starkes Hoffnungszeichen, zu sehen, es gibt doch noch Leute, die irgendwie, und vielleicht gibt es sogar relativ viele Leute noch, die sich dagegen stellen, und die dürfen bloß den Mut nicht verlieren. Und dann tut es natürlich sehr gut, sich zusammenzutun und zu sehen, da sind auch noch andere um mich rum, die das genauso sehen wie ich und die auch keine Lust haben, so der Zerstörung in Anführungsstrichen einfach nur zuzugucken, sondern wir setzen was dagegen. Und das funktioniert anscheinend auch.
Und ich glaube, das funktioniert, weil es was Reales ist. Also Hoffnung ist eine Handlung, weniger eine Haltung, glaube ich. Ne? Also wenn ich an Hoffnung denke, dann denke ich zuerst, naja, was habe ich für eine innere Einstellung und so weiter, erwarte ich da noch was und so weiter. Aber vielleicht ist tatsächlich Hoffnung eher eine Handlung als eine Haltung, etwas, was gelebt werden will. Und ich kann mir vorstellen, dass die Personen, die auf der Brücke zusammen waren und da Schneemänner gebaut hatten, irgendwie ein Empfinden von Hoffnung hatten. Ein Empfinden, gemeinsam auf dem Weg zu sein, etwas positiv zu gestalten. Und vielleicht liegt genau darin auch ein Geheimnis, wenn wir rings um uns herum sehen, dass vieles nicht gut funktioniert, dagegen zu handeln.
Und nicht nur dagegen zu reden.
Ja, sondern ganz konkret aktiv zu sein. Also wenn wir feststellen, es gibt gesellschaftlich eine Desolidarisierung, dann danach zu gucken, wo ist der Part, wo ich für mich aktiv sein kann, in Gemeinschaft reinzugehen, in Beziehung zu gehen, in Vergemeinschaftung zu gehen, vielleicht auch mit meinem Konsum, mit meinem Lebensstil, genau diese Fragen aufzumachen, weil es in der Handlung einen Unterschied macht.
Und sich Verbündete zu suchen. Also ne, wie das der, irgendeiner muss ja den Anstoß gegeben haben zu diesem Flashmob, zu sagen, pass auf, das und das ist passiert. Ich kann das nicht alleine wieder aufbauen, aber ne, wer hat Lust mitzumachen? Treffpunkt dann und dann, da und da und dann geht's los. Und dann macht das ja auch was mit einem, ne? Wie ich schon gesagt habe, man merkt, man ist auch nicht alleine, sondern da ziehen andere mit an einem Strang.
Ja, und das ist tatsächlich für mich auch so der theologische und philosophische Background, auf dem ich sagen würde, Hoffnung hört eigentlich nie auf. Sondern wenn ich in die biblischen Geschichten reinschaue, dann ist immer Gemeinschaft, immer Begegnung ein ganz starker Treiber zum Guten hin. Da, wo Menschen sich gemeinsam auf den Weg machen, da passiert unheimlich viel.
Ja, ich habe ein Zitat gefunden von einem, viele sagen, es ist der bedeutendste Theologe, evangelische Theologe des 20. Jahrhunderts.
Jetzt nämlich, bin ich gespannt, welcher Name kommt.
Na, überleg mal, schätz mal.
Nee, ich sag nichts. Ich vermute, wir sind verschieden. Ich bin gespannt, was du sagst.
Ist auch nicht, dass es meine Meinung ist. Ich sage nur, dass viele Leute das sagen.
Hau raus.
Karl Barth.
Ja.
Also Schweizer Theologe. Und dem wird folgendes Zitat zugeschrieben. Am Vorabend seines Todes. Und der wird in diesem Jahr, jährt sich der zum 58. Mal. Das ist insofern interessant, weil jetzt Städte genannt werden, in dem Zitat von vor 58 Jahren, die jetzt wieder oder immer noch wichtig sind. Er hat gesagt oder er soll gesagt haben, es wird regiert. Ja, die Welt ist dunkel, nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns. Es wird regiert. Zitat Ende.
Wie geht's dir, wenn du das Zitat hörst? Was macht es mit dir? Spricht dich das an?
Ich habe das immer gehört als so einen gewissen Trotz, der da drin zum Ausdruck kommt. Mhm. Und tatsächlich, auch wenn ich ansonsten nicht immer der größte Karl Barth-Fan in Anführungsstrichen bin, das ist ein Zitat, das ich tatsächlich mir ganz oft irgendwie ins innere Gedächtnis rufe, in Zeiten, die, wie er sagt, dunkel sind oder dunkler als andere sind, weil es mir tatsächlich in seinem Trotz, der, finde ich, darin zum Ausdruck kommt, doch so eine gewisse Resilienz verschafft. Wie geht's dir damit? Du hast es zum ersten Mal gehört jetzt oder kanntest du das?
Nee, ich habe das tatsächlich zum ersten Mal gehört, gerade dieses Zitat von Karl Barth. Ich für mich persönlich würde auch jemand anderes als größten Theologen des 20. Jahrhunderts benennen, aber das sei mal dahingestellt. Da steckt ja der Gedanke drin, dass letztendlich alles an einer höheren Stelle liegt, ne? Und dass die Letztverantwortung bei Gott liegt. Und das erinnert mich ein bisschen an unser Nachdenken in der letzten Folge über die Frage, was ist jetzt mit dem Frieden auf Erden, der da mit der Weihnachtsbotschaft angekündigt ist. Und ich glaube, ganz griffig eigentlich die Frage, ja, wie ist es? Hat Gott Aktien in der Welt? Handelt er in der Welt? Und da ist mein Glauben, er handelt dort, wo wir auch handeln, da, wo wir uns zu Gottes Händen machen lassen. Da ist Gott aktiv und trotzdem empfinde ich es als tröstlich auch zu wissen, okay, alles, was jetzt auch passiert an schwierigen geopolitischen Entwicklungen und so weiter, all das ist auch endlich. Ja, auch ein Trump ist endlich, auch ein Putin ist endlich mit ihren Anliegen und die Welt bleibt immer im Wandel.
Was würdest du dir wünschen als kurzfristigen oder maximal mittelfristigen Wandel?
Kurz- bis mittelfristigen Wandel?
Oder ich kann auch anfangen, hast du vielleicht noch
Moment
länger drüber nachzudenken, falls ich dich jetzt ein bisschen überfahren habe. Also mein Wunsch wäre das, was ich eben im dritten Teil gesagt habe, dass die Menschen in der Gesellschaft, die, ich sage jetzt mal ganz pathetisch, noch an das Gute glauben und das Gute auch leben wollen, die solidarisch sein wollen, dass die, und die gibt es, und das sind gar nicht wenige, aber dass die ihren Mut nicht verlieren, da weiterzumachen und dass sie sich nicht entmutigen lassen von so zerstörerischen Aktionen wie zum Beispiel auf dieser Hamburger Brücke.
Das ist ein guter Wunsch. Ich schließe mich dem an, dass die Menschen, die guten Willens sind, und ich glaube, das sind sehr, sehr viele, ins Handeln kommen. Und dass wir Hoffnung tatsächlich als Handlung, weniger als Haltung verstehen vielleicht.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich danke dir, Gregor, für das Gespräch, für die Fragen, die wir ausgetauscht haben und die Gedanken.
Ja, sehr gerne. Und ich sage wie immer zum Abschluss, Friede sei mit euch.
Tschüss.
Dejan und Gregor, Fragen nach Frieden.